Microsoft Cloud, der deutsche Podcast rund um Microsoft Cloud-Technologie.
Willkommen, Herrles in der Cloud, Folge 4, heute aus Offenbach. Ja, wir sitzen zum ersten Mal zusammen in einem Raum.
Genau.
Erste Folge.
Kurzer Beweis.
Wir sind in unserem Hauptoffice sozusagen und haben uns da einen Raum reserviert, um das mal gemeinsam auszuprobieren, wie das funktioniert, wenn wir in einem Raum sitzen und uns unterhalten. Wir haben schon ein paar Schwierigkeiten festgestellt. Natürlich muss man sich darauf konzentrieren, dass man immer auf die Stimme antwortet, die einem aus dem Headset entgegenspricht sozusagen und nicht die Stimme, die eben durch den Raum fliegt. Weil sonst wird sich das wahrscheinlich im Endergebnis schlecht anhören. Aber wir werden das irgendwie hinkriegen. Ansonsten, wenn ihr Kritikpunkte habt, Thema Audioqualität oder gerne auch die verpixelte Qualität unseres YouTube-Videos, immer her damit. Wir verschließen uns auch nicht gegen Ideen. Also in irgendeiner Weise bitte uns kontaktieren per Twitter oder E-Mail über unsere Webseite herlesinthecloud.com. Wir freuen uns darüber.
Weil letztendlich haben wir ja festgestellt, im Endeffekt, das Ganze funktioniert. Am Anfang war das so ein bisschen Experiment und jetzt haben wir, glaube ich, tatsächlich uns jetzt so zusammengefunden, dass wir glauben, wir machen das so auch weiter. Und dann sind wir natürlich auch jederzeit gewillt, quasi hier an der Qualität zu arbeiten, um das Ganze zu optimieren. Wie gesagt, sei es, dass wir nochmal andere Headsets ausprobieren, andere Software ausprobieren. Wie gesagt, da gerne Anregungen. Wir nehmen auch Kleiderspenden entgegen, falls euch unser Outfit nicht gefällt.
Ja. Da gab es Kritikpunkte, durchaus, habe ich auch gehört, ja.
Ja.
Aber wir lassen uns da erstmal nicht von beirren, würde ich vorschlagen.
Exakt.
Ja, wie immer, Struktur so ein bisschen. Wir fangen mit ein paar News an, die uns entgegengeflogen sind die Woche und haben dann jeder ein Thema mitgebracht. Heute gibt es die Themen: Sollte ich denn einen User-Account getrennt von meinem Admin-Account betreiben? Fragezeichen. Und das andere Thema ist Microsoft Search.
Genau. Da sind wir schon sehr gespannt auf euer Feedback. Ich habe vorab beim internen Besprechen schon Feedback bekommen. Seid gespannt. Aber wir starten erstmal mit den News. Genau. Auf meiner Twitter-Timeline gibt es immer mehr Nachrichten, dass Windows 7 und Office 2010 abläuft. Ist das das neue Jahr 2000-Problem, das wir kriegen werden? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber einige unserer Kunden sind ja dabei, gerade deswegen haben sie uns gerufen, weil wir quasi mit dem 100% Cloud-Thema dort einsteigen, weil das eminent ist und wir jetzt nur noch ein Jahr haben.
Gut, ich meine, es wurde ja immer wieder verschoben, auch das Enddatum. Von daher dürfte jetzt eigentlich niemand mehr so richtig überrascht sein, dass das Ende halt irgendwann kommt. Man hört es ja teilweise auch schon den Produktnamen, ne? Office 2010 geht zu Ende im Jahr 2020. Da kann man schon mal über ein Support-Ende sprechen, finde ich.
Dafür muss man aber noch mal wissen, dass der normale Lifecycle bei Microsoft 10 Jahre ist. Und aber dann komme ich selbst mit meinen Mathekenntnissen dahin, dass es nächstes Jahr soweit ist. Gut, dann war gleich die nächste Nachricht, die mich einen ganz kurzen Moment quasi fast vom Stuhl gehauen hat. My Analytics ist ja Bestandteil von Office 365, im speziellen E3, gerade wenn es darum geht. My Analytics wertet aus, wie viele Meetings habe ich, wie viele Mails schreibe ich in Meetings, mit wem kommuniziere ich, ein Fundus an Quell, um mit dem Betriebsrat zu reden. Bisher war es immer so, dass es Gott sei Dank einfach immer in der E5 drin war. Das kann sich dann eh nicht jeder leisten. Aber Microsoft ändert das jetzt und bringt es quasi in alle Lizenzmodelle rein. Da war ich ein bisschen geschockt mit, okay, jetzt enable die das und wir müssen es tatsächlich überall abschalten. Ganz so schlimm ist nicht, man muss sich trotzdem damit beschäftigen. Für alle, die keine E5 haben, ist es so, dass quasi nur das sogenannte Add-in zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, ich kann im Outlook eine Mail draufgehen, gucken und kann mir dann meine Meeting-Habits angucken. Und wie gesagt, wir packen in die Shownotes nochmal die Infos dazu, um auch da nochmal ein Gefühl zu kriegen, was mein Analytics ist. Ich finde das Zeug eigentlich immer total spannend. Ich glaube, ich pflege meinen Kalender nicht richtig. Ich glaube, der kommt manchmal auf echt komische Analysen. Aber grundlegend spannendes Thema.
Ja, vor allem der Betriebsrat der ganzen Firmen freut sich über solche Software. Früher war das ja mal Bestandteil von Delft, glaube ich. Oder wie war das, Marco?
Richtig, ist letztendlich auch immer noch unter Delve aufgehangen. Das heißt, ich muss auf die Delve-Webseite, wenn ich quasi was im Browser sehen will. Und dann gibt es dort den My Analytics. Früher hieß es, glaube ich, My Delve. Mhm. Das hat dann überhaupt keiner verstanden. Die Analytics sagen das, versuchen einfach verschiedene Sachen zu machen. Wichtig ist auch, das ist das My Analytics. Und es gibt noch das Workplace Analytics. Und das ist was potenziell in Deutschland, würde man sagen, richtig böse ist. Und das kann ich, glaube ich, fast keinem Betriebsrat antun. Da geht es tatsächlich nämlich dann um eine automatisierte Leistungsauswertung. Das heißt, dass der Vorgesetzte gucken kann, wie gut ist sein Team, wie viel verschwendet es in Meetings, wie viel Mails schreibt es in Meetings, damit ich die Leute dann zurechtstoßen kann und kann sagen, hey, Team, die Analytics sagen, ihr schreibt in Meetings Mails, entweder macht ihr weniger Meetings oder ihr seid im Meeting und konzentriert euch drauf.
Gut. Dann, wenn du dich erinnerst, hatten wir ja irgendwann mal für Blumenkanja ja einen Webcast gemacht, einer unserer ersten Webcasts überhaupt und auch, wie ich jedenfalls finde, einer unserer lustigsten. Da ging es um die HoloLens, die Microsoft VR-Brille. Und da gibt es jetzt eine zweite Version davon oder ist zumindest angekündigt, ne?
Genau. Also das ist gerumored, noch nicht mal richtig angekündigt. Mobile World Congress ist jetzt im Februar quasi da, wo Telefone vorgestellt werden. Mobile Geräte, glaube ich, ist da die Ausrichtung. Mal ein Event hier in Spanien, Barcelona, glaube ich, findet es statt. Und da gibt es jetzt eben die Rumors. Wir verlinken das auch nochmal, dass Microsoft wohl die HoloLens 2 vorstellen wird. Das heißt, den Nachfolger. Und wie du sagst, das war eine echt spannende Folge, die wir damals gemacht haben. Das Produkt hat sich, sage ich mal, so in dem Consumer-Bereich, wo es manchmal teilweise wurde ja mit Minecraft gezeigt, mit Skype gezeigt, wie ich quasi den Klempner ersetzen kann, indem ich meinen Vater anrufe und wir gemeinsam das Ding dann reparieren. Ich glaube, da hat sich nicht so durchgesetzt. Ich hatte hier und da ein paar Gespräche mit Leuten, die sagen, ja, es hat aber tatsächlich so in diesem kommerziellen Bereich, gab es durchaus Erfolgsgeschichten, wo das Ding tatsächlich korrekt zum Einsatz kam. Und neben dem, dass es jetzt die HoloLens 2 gab, gab es, glaube ich, in den USA die erste, ich glaube, von der FDA genehmigte Einsatzszenario in irgendeinem Surgical irgendwas, dass die tatsächlich im voroperativen Bereich das einsetzen dürfen.
Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das mit Thyssen damals abgegangen ist oder weitergegangen ist. Das war ja so dieser Showcase, wo die in den Elevators, in den Aufzügen da im Prinzip den Frontline-Workers so eine HoloLens in die Hand gegeben haben und die Experten dann oder die, was weiß ich, die saßen dann im Büro und haben dann Anweisungen gegeben und haben gesagt, hier, schneid mal dieses Kabel durch und solche Sachen. Ne?
Genau. Also wir haben bei uns in der Wohnanlage einen Thyssen-Krupp-Aufzug. Ich habe da noch nie einen mit einer HoloLens rumlaufen sehen.
Ja, also eins wollte ich noch sagen, hier apropos Barcelona, gab es jetzt die Bestätigung, dass hier Satya Nadella auch vorbeikommt, was wohl nicht so üblich ist, wie ich gehört habe. Und da gibt es so ein paar Rumors, dass man sagt, naja, vielleicht wird da irgendwas im Mobile-Bereich vorgestellt.
Windows Phone, wirklich?
Es gab irgendwie so ein Foldable-Gerücht, dass jetzt damit so foldable Devices kommen, also faltbare Devices. Möglicherweise sehen wir da was.
Gut, jetzt gerade wo ich zu Google gewechselt habe, verdammt.
Ja, letzte News für heute. Eine To-Do-App von Microsoft, die To-Do-App von Microsoft, die irgendwann mal die einzige sein soll, wenn Wunderlist sozusagen Richtung To-Do migriert wurde. Hat sich weiterentwickelt, entwickelt sich jede Woche weiter. Und da gibt es jetzt ein neues Feature, da kann ich jetzt auch die Tasks, die ich mir anlege, kann ich jetzt in dem Startmenü anzeigen lassen von Windows. Ja? Wir haben es gerade mal im Vorfeld mal kurz ausprobiert, es funktioniert zumindest mit den My Tasks. Da habe ich dann eine neue Kachel und darunter sehe ich dann auch tatsächlich die Tasks, die ich unter My Day angezeigt bekommen habe.
Gut, dann wechseln wir zum ersten Thema. Jan, bei vielen Kunden ist es so, wir haben immer den normalen Benutzer-Account und den Admin-Account. Ja. Wobei, jetzt habe ich gesagt, für den normalen Benutzer ist der normale Administrator. Der normale Benutzer hat es ja nicht. Ne? Der hat eigentlich ja immer nur einen Account und macht alles mit dem. Aber im administrativen Bereich sieht es anders aus oder ist zumindest auch eine Sache, die wir uns immer gewünscht haben, richtig?
Der normale Nutzer, da gibt es ja nochmal ein paar Abstufungen. Es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die sind SAP-Admin oder sowas, ja, zusätzlich zu ihrem User-Account. Das heißt, wenn wir über Administratoren sprechen, sprechen wir eigentlich nicht nur über den klassischen Windows-Bereich oder jetzt auch Cloud-Bereich, sondern wir sprechen natürlich auch über Applikationsadministratoren. Das heißt, es gibt schon einige User, die zusätzlich administrative Zwecke ausführen. Und da empfehlen wir eigentlich schon immer zu sagen, mach eine Trennung zwischen deinem User-Account und deinem Admin-Account. Ja? Also sowohl was die Applikationsadministratoren angeht, aber natürlich vor allem auch die ganzen Windows-Administrationen. Und jetzt mit der Cloud hat sich daran eigentlich erstmal nichts geändert. Jetzt ist es aber nicht, ja.
Ja, genau, aber das ist jetzt ja schon im Endeffekt, wenn du jetzt sagst Service-Administratoren, da geht es ja darum, okay, du hast halt einen SharePoint-Admin und der SharePoint-Admin hat deswegen einen. Was ich jetzt nicht kenne, ist im Endeffekt, wenn du jetzt für eine SharePoint Site Collection zuständig bist und diese quasi prozesstechnisch unterstützt und administrierst, weil du quasi dort für ein Tool, keine Ahnung, Vertragssoftware basierend auf SharePoint, wenn man sowas machen sollte, dann bist du fachlich dafür verantwortlich. Sind das Szenarien, wo ihr auch, also aus meiner Welt war das eher so, dass die Leute da keinen Admin hatten. Das waren normale Leute, die wären auch meistens mit einem zweiten Account überfordert. Die hätten gar nicht gewusst, wie sie sich wo damit einloggen.
Nee, ich weiß es, nee, also das sehe ich auch so. Ich weiß nicht genau, wo man da die Grenze oder wie man die Grenze da bestimmen könnte. Ich werde jetzt mal aus dem Bauch heraus gesagt, die Grenze ist an der RDP-Session. Das heißt also immer dann, wenn ich jetzt irgendwo auf einem Applikationsserver RDP auf, also Terminal Server Session aufmachen muss, dann melde ich mich da meistens mit einem eigenen Account an. Möglicherweise auch, wenn ich schon in der Vergangenheit eine Web-Applikation administriert habe, dann habe ich da vielleicht auch einen eigenen Account dafür gehabt. Ja. Also immer dann, wenn ich mich tatsächlich neu anmelden muss, wenn ich jetzt mit meinem User, wobei das natürlich die Grenzen verschwimmen, wenn ich jetzt innerhalb von einer Applikation, die ich auch als User verwende, zusätzlich noch Admin-Rechte habe in bestimmter Weise, dann verschwimmen die Grenzen, dann ist es meistens ein Account gewesen.
Mhm. Aber wenn ich an mein Lieblings-MVP denke, der hat das mal irgendwann gesagt, dass er sagt, nee, wir verwenden ja tatsächlich alle fast mehrere Accounts. Immer dann, wenn UAC-Prompt hochkommt, ne, dann ist es ja genau das, wo der Kontext wechselt und ich eigentlich in den Admin-Kontext gehe. Und der Olli meinte dann auch damals irgendwie, na, konsequent wäre es eigentlich, mit dem lokalen Account tatsächlich gar kein Admin zu sein und tatsächlich sich dann genau für den Moment, wenn UAC hochkommt, tatsächlich einfach einen weiteren Account zu hinterlegen, den man dann eingibt. Fand ich damals ein bisschen zu viel. UAC wurde lange geschimpft in Windows. Da haben wir mittlerweile bei meiner Meinung nach einen guten Stand.
Ja. Ich mache das tatsächlich so bei mir auf der Kiste. Bin ich mit meinem AAD-User angemeldet, der ist kein lokaler Admin auf der Kiste und ich habe noch einen lokalen Admin und da werde ich dann im UAC-Fall dafür gepromptet. Ja. Wow. Das ist aber im Endeffekt auch nicht viel sicherer, weil es eben auch schon mittlerweile viele Wege gibt, UAC zu umgehen. Ja. Also wenn wir über Sicherheit sprechen, das Sicherste, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, das Sicherste ist, wenn du nicht nur den User-Account trennst, sondern nämlich auch die Kiste trennst, auf der du dann administrierst. Die sollte getrennt sein von der Kiste, auf der du normale User-Tätigkeiten vollziehst. Ja.
Reden wir da jetzt aber über Theorie oder weil, also ich weiß nicht, wir waren vorhin Essen, der Kollege hat dann Holzmann erwähnt und das sind so Sachen, genau, kompliziertere Szenarien, glaube ich, wo die Leute tatsächlich eine dedizierte Admin-Workstation hatten oder keine Ahnung, wenn es um militärische Einrichtungen geht oder ich weiß nicht, wenn du Riesenforschung betreibst, medizinischen Bereich vielleicht, dass du da tatsächlich einfach ganz abgeschirmte Umgebungen hast. Ich dachte, dass damals der Konsens dann immer war, es war immer das Problem, zwischen beiden Welten sich zu bewegen. Und das hat am Ende eigentlich immer eine unsichere Situation herbeigeführt.
Ja, es ist vollkommen richtig. Es ist nicht praktikabel und ich kenne es, oder es ist nicht leicht praktikabel. Ja, es ist den meisten Admins, die in unserem Kunden, bei unseren Kunden arbeiten, nicht zuzumuten. Man will sich selber auch nicht zuzumuten. Es ist natürlich immer anstrengend, dann für den Admin, für die Admin-Tätigkeit auf eine andere Kiste zu wechseln. Aber es ist aus Security-Aspekt natürlich das Sicherste. Ja, weil wenn du jetzt dir vorstellst, du trennst es nur durch eine andere Browser-Session, dann hast du eine Malware auf der Kiste darauf und machst ein neues Browserfenster auf, wo du dich dann in deinem Admin-Kontext anmeldest, wo du zum Beispiel Global Admin auf einem Tenant bist, dann ist es für die Malware natürlich kein Problem, da zu sagen, ich gehe jetzt in diese Browser-Session damit rein. Ja, wenn die auf deinem System läuft, dann läuft sie auf deinem System. Und deswegen will man eigentlich versuchen, naja, die Admin-Tätigkeit von der normalen User-Tätigkeit zu trennen, das ist schon mit das sicherste Vorgehen natürlich. Ja. So, jetzt haben wir da noch ein anderes Thema mit reingebracht, das nennt sich PIM, Privileged Identity Management. Und das reduziert natürlich nochmal jetzt den ersten Fall, wo ich doch die administrative Tätigkeit auf dem Rechner durchführen muss oder möchte. Das reduziert oder mitigiert das Risiko so ein bisschen. Ja, das spielt uns da in die Karten. Warum? Weil das Zeitfenster, in dem ich tatsächlich Administrationsrechte habe, zumindest für die ganzen Microsoft-Applikationen, kleiner wird. Weil ich eben durch den Workflow erstmal beantragen muss, dass ich jetzt Administrationsrechte bekomme und nur dann in diesem Zeitfenster dann auch tatsächlich habe. Ja, damit wird das Risiko natürlich, dass es eine Malware ausnutzen kann, weil ich ständig da mit Admin-Credentials unterwegs bin oder mein Admin eben ständig Admin-Rechte hat. Das wird dadurch stark minimiert.
Okay, jetzt ist aber da stellt sich ja potenziell jetzt wieder dieselbe Frage. Jetzt habe ich ja PIM, ich habe keine privilegierten Rechte. Mache ich dann PIM für meinen normalen Benutzer-Account oder mache ich PIM für meinen Admin-Account?
Das heißt, ja, da streiten sich natürlich so ein bisschen die Geister. Momentan ist PIM hauptsächlich dafür da, Windows- oder Microsoft-Applikationen und Services abzuhandeln. Das heißt, das Azure AD, Office 365, hauptsächlich dafür sind die Rollen momentan da. Das heißt, wenn ich jetzt noch Applikationen bei anderen SaaS-Providern administrieren würde oder wenn ich jetzt auch noch On-Premise-Sachen administriere, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen zu sagen, wir brauchen da noch einen zweiten Admin-Account. Ja, da kann ich ja mit PIM keinen Blumentopf gewinnen. Auf der anderen Seite wird sich PIM natürlich aber auch weiterentwickeln. Da wird es irgendwann andere Rollen geben, wo ich da auch auf andere SaaS-Dienste gehen kann. Und dann glaube ich tatsächlich, dass es nicht mehr notwendig sein wird, dass man für den Fall, wo ich mich nicht für so eine separate Admin-Workstation entscheide, sondern sage, ich bleibe auf einer Kiste, habe da aber zwei verschiedene Konten. Für den Fall, glaube ich, hätten wir dann auch ein Äquivalent, wenn wir sagen würden, wir nehmen einen User-Account, One Account Rules It All, und nehmen da PIM dazu.
Ich wollte sagen, weil ich glaube, je mehr Accounts du hast, desto schwieriger wird es ja durchaus für die Benutzer, das noch zu handhaben. Also das eine gute Passwort zu merken oder ein Passwort zu lassen, das Szenario weniger. Damit dann irgendwie klarzukommen, das ist ja schon irgendwie ein Punkt, wo man nochmal drüber nachdenken muss.
Ja. Grundsätzlich PIM, glaube ich, eine coole Sache. Ist nicht so teuer, weil ich es ja nur für die Administratoren brauche. Für die Leute, die es tatsächlich einsetzen, brauche ich diese zusätzlichen Lizenzen. Genau, und wie gesagt, ich finde schon, dass es eine starke Mitigation mit sich bringt, weil ich eben dieses Zeitfenster ganz genau planen kann, weil ich nochmal einen Workflow mit reinbringen kann, dass es genehmigt wird von jemandem, der weiß wahrscheinlich, was ich gerade tun will oder muss. Ja, Microsoft selber verwendet ja eigentlich mehr oder weniger die gleichen Szenarien auch in ihrem Logbox-Szenario. Wenn sich so ein Ingenieur auf einen Kundentenant drauf verbindet, dann durchlaufen die gleichen Workflows. Das hat sich also bewährt und ich glaube, das ist eine gute Sache.
Wie schnell PIM ich mich dann? Also wie schnell ist das da? Weil ich glaube, ich hatte das bei einem Kunden, haben wir das tatsächlich mal ausprobiert und dann war halt unklar, wir haben danach immer noch einen Access Denied bekommen und da war ja unklar, wann diese Berechtigung greift. Hast du da Erfahrungswerte?
Nee, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, jetzt im Zuge von diesem Thema da mal einen Deep Dive zu machen. Ich wollte mal einen neuen Blogartikel schreiben und da mal ein bisschen tiefer reingehen. Können wir vielleicht nächstes Mal kurz nochmal drauf eingehen.
Okay, weil das ist ja das, was kritisch ist. Die Akzeptanz, einen weiteren Account zu haben, ist ja normal da. Da kann ich auch irgendwie mich um das Passwort kümmern. Aber der ist einsatzbereit. Ja, dieses Standing Access hatte die ganze Zeit. Und klar, wenn ich den halt enablen muss und dann klappt das nicht, dann muss ich nochmal und dann nimmt die Frustration natürlich zu.
Du, ich kann es auch im Voraus planen, wenn ich jetzt also weiß, jemand plant eine Migration von Mailboxen oder sowas nächstes Wochenende, dann kann ich das auch schon am Montag vorplanen und kann sagen, der User so und so hat dann am Wochenende da 24 Stunden oder wie lange auch immer Adminrechte.
Ja, okay. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, du brauchst ja gar nicht so viele Lizenzen. Ist das die Realität? Weil, also jetzt haben wir gerade eben über Admins geredet, jetzt haben wir immer mehr auch eben über Anwendungen geredet. Vielleicht ist der Support noch nicht drin, ja, dass PIM da nicht hinkommt. Aber bedeutet das nicht über kurz oder lang, wenn wir das konsequent durchziehen, ist auch der Mensch, der im SharePoint eine Site Collection administriert, muss sich das ebenfalls per PIM holen, weil es den Vorteil hat, dass er damit quasi keinen Standing Access hat. Und es sind ja Szenarien, das kann ich ja heute abbilden durch eine Gruppenmitgliedschaft. Ja. Das heißt, er kann das administrieren, indem er tatsächlich in eine Gruppe hinzugefügt wird. Und das kann ich ja heute über Prozesse ja schon steuern. Ich beantrage, dass wir in die Gruppe reinkommen, weil ich jetzt in einer Viertelstunde die Seite administrieren muss. Und danach werde ich wieder aus der Gruppe rausgenommen.
Im Endeffekt ist die Security immer eine Mitigationsmaßnahme. Ich kann extrem viel Aufwände betreiben. Wie gesagt, ich kann eine Admin-Workstation, eine Secure-Admin-Workstation mir aufbauen, kann sagen, es darf nur davon administriert werden. Das ist ein riesiger Aufwand, wenig Komfort. Und genauso gibt es da auch nochmal Bereiche bei PIM, wo ich sagen kann, naja, ich betreibe da einen riesen Aufwand, baue mir da ein riesen Szenario mit tausenden von Rollen auf und jede einzelne Rolle muss einen eigenen Workflow beantragen. Und ich kann sagen, ich gehe das relativ pragmatisch an, schaue mir meine Risikorollen an und die befähige ich mit PIM sozusagen und mit allem anderen lebe ich erstmal. Ja? Also wir tendieren oft dazu zu sagen, lass uns mal irgendwie so eine 80-20-Regel anwenden, lass uns gucken, dass wir die kritischen Rollen irgendwie ausfindig machen und die mit so zusätzlichen Security-Features irgendwie.
Klingt genau so, man muss auf das Risiko einfach achten, um dann entsprechend die nötige Gegenmaßnahme einzuleiten.
Ja. Aber genug zu Security. Marco, lass uns mal langsam zu deinem Thema kommen. Es geht um Microsoft Search. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich glaube, dieses Search-Thema, das beschäftigt dich auch schon sehr lange, wenn du noch an deine On-Premise-SharePoint-Zeiten denkst.
Richtig. Ist vielleicht kein Geheimnis für Leute, die nicht so lange zuhören oder mich kennen. Genau, ich bin alter SharePointer und war schon immer der Meinung, dass die SharePoint-Suche generell gute Dinge macht. Immer noch bessere Dinge, als den File-Server von Hand zu durchsuchen. Und von daher hat man schon in verschiedenen Installationen ja versucht, die Suche dort rein zu integrieren und man hat schon immer davon geträumt, von einer Enterprise Search zu bauen. Da hat Microsoft damals Fast eingekauft, das ist in SharePoint 2010 reingeklöppelt, mehr schlecht als recht, in 2013 ist es reingelaufen. Unsere SharePoint Online-Suche heute basiert auf dieser Technologie. Letztendlich ist immer noch eines der Themen bei Suche generell Garbage in, Garbage out. Ja, das heißt, alle sagen, ach, guck mal, Google kriegt das auch hin. Jo, da gibt es ganze Unternehmensbranchenzweige, die davon leben, Search Engine Optimization zu machen. Für unser Word-Dokument, das ich gerade geschrieben habe, da schert sich jeder einen Dreck drum. Ja, da steht einfach Zeug drin, das war's. Der Name ist schlecht, ist nicht indizierbar. Deswegen sind diese Welten nicht so mit vergleichbar. Nichtsdestotrotz ist tatsächlich auch die heutige Implementierung der Suche innerhalb von Microsoft tatsächlich durchaus eine Katastrophe. Weiß ich, es liegt im SharePoint, es ist eine Datei, dann komme ich mit der SharePoint-Suche recht weiter. Vielleicht hilft mir sogar Delph, ohne zu suchen, führt es mich direkt dahin. Versuche ich zum Beispiel in Teams zu suchen, holy shit, das ist grausam. Ja, also da kommt wirklich schwer Zeug raus. Ja, da fehlen Refinements und so ein Zeug. Das kann es eben auch nicht sein. Yammer beschwert sich auch bei uns, die Leute immer wieder, dass man da drin eigentlich nichts findet. Vor allem wusste man ja gar nicht, ob man das jetzt in Yammer geschrieben hat oder in Teams oder war es eine E-Mail-Konversation. Unter diesem Gesamtthema versucht Microsoft das jetzt nochmal zu adressieren. Microsoft Search gab es schon mal. Auch dort quasi auf SharePoint aufgesetzt. Federated Search, das hat den File-Server durchsucht, SharePoint durchsucht und es war sogar ins Windows 7 Startmenü integriert. Ich glaube, in der experimentellen Phase ist es bei niemandem hinausgekommen. Das war eher noch so ein Zeitraum, wo die Kunden dann eine Google Appliance für sich gekauft haben und gemerkt haben, Garbage in, Garbage out. Google macht es doch nicht besser. Genau. Was ich aber viel spannender daran finde, ist es toll, dass Microsoft das adressiert. Wir kriegen eine zentrale Suchleiste, da gibt es ein Ignite-Video zu, das ist schön dokumentiert. Im Speziellen, was mich jetzt interessiert hat, was ich jetzt mal durchgeklickt habe in meinem Test-Tenant, ist, dass man Microsoft konfiguriert. Es ist nicht nur, dass das Zeug indiziert ist, sondern dass ich damit interagieren kann. Und was ist deine Suchmaschine des Vertrauens?
Google.
Google. Ja. Kollegen hier verwenden DuckDuckGo. Ich bin tatsächlich, wie soll das anders sein, als Microsoft-Fan, langjähriger Windows Phone-User. Ich nutze Bing, bin tatsächlich happy damit. Es gibt Szenarien, wo ich Google bevorzuge, wenn es um das lokale Finden eines Restaurants geht oder sowas. Aber für meine technischen Recherchen mache ich immer wieder Cross-Check gegen Google und ich komme auf selbe hinaus. Microsoft verwendet natürlich für die Microsoft Search und für dieses spezielle Ding natürlich Bing. Das heißt, kurz der Hintergrund, was versucht Microsoft gerade? Und ich finde den Ansatz toll. Der wird wahrscheinlich phänomenal scheitern, wie oft solcher Bemühungen. Wenn ich mich in Bing anmelde, das kann ich, das mache ich zum Beispiel persönlich mit meinem Hotmail-Account, weil ich für jede Suche Punkte kriege, Microsoft Reward-Programm teilnehme und am Ende des Jahres wahrscheinlich 12 Monate Xbox Live-Membership kostenlos kriege, nur weil ich in Bing suche und auch was finde. Da muss ich quasi jetzt ein Sign-Out machen und melde mich mit meinem AHD-Unternehmenskonto an. Das Unternehmen enabled Search. Und dann ist es so, wenn ich jetzt in der normalen Bing-Suche was eintippe, und wie komme ich da hin? Ich kann meinen Browser aufmachen, das ist meine Startseite. Ich kann die Windows-Taste drücken, anfangen zu tippen, dann werden auch Web-Results angezeigt. Das sind solche Szenarien, wie ich dann da hinkomme. Dann ist es so, dass quasi unter dem Suchfeld zwischen den Ergebnissen eine Information kommt, magst du die Suche nicht in deinem Unternehmenskontext ausführen. Das heißt, jetzt kommt plötzlich diese Enterprise Search, zentrale Search, ich habe was gesucht, angenommen, wir machen 100% Cloud und ich möchte meinen PC resetten. Da hat Microsoft und das Internet bestimmt eine Ahnung dazu, wie das geht, aber ich bin mir sicher, dass in vielen Unternehmen es eine spezielle Anweisung dazu gibt. Ich muss ein Formular ausfüllen, ich muss spezielle Knöpfe drücken und genau das kann ich reinmachen. Das heißt, der Benutzer tippt ein, Reset Windows, und dann kriegt er eben nicht nur den Microsoft-Support-Artikel, sondern ich kann dann meine eigene Knowledge Base verlinken und kann sagen, hey, für Glück und Kanya funktioniert ein PC-Reset folgendermaßen. Mach das über Intune, weil erst dann wird es richtig gewiped, das AAD-Objekt wird aufgeräumt und das ist der saubere Weg. Sonst hast du da Artefakte, dein Device-Limit zählt hoch und. Mhm. Ja?
Also das finde ich... Ja, klingt auf jeden Fall mal spannend, überrascht mich jetzt völlig, weil ich mir da ganz andere Dinge darunter vorgestellt habe. Also ich kenne jetzt seit kurzem, du weißt ja, ich bin ja Outlook Web App User, nutze also Outlook aus dem Browser heraus und da ist mir eben aufgefallen, da gibt es jetzt diese neue Searchbar oben, genauso wie in, glaube ich, allen anderen Webseiten auf dem Portal. Ich dachte, darum geht's. Das ist die Unified Search, die neue. Und dann habe ich noch Gerüchte gehört, dass man das jetzt auch endlich mit ins Startmenü einbauen will, ja, also in die Suche, die du in Windows hast, dass die im Prinzip die gleichen Mechanismen nutzen soll. Ich dachte, da geht's eher hin. Jetzt erzählst du mir eine ganz andere Geschichte.
Nein, ist es auch. Es ist genau das. Letztendlich ist es derselbe Suchindex und ich glaube, das Ding heißt, ich suche es nochmal raus, wahrscheinlich auch irgendwie Microsoft Search for Bing. Da ist es tatsächlich so, ja genau, das heißt Microsoft Search in Bing. Ich verlinke den Artikel nochmal dazu. Diese Datengrundlage ist genau das, was du sagst. In OVA ist es schon drin, wenn man diesen Preview, glaube ich, einstellt. Es ist, glaube ich, noch Preview, ne? Try something new. Dann siehst du das oben. Es stand heute weder in SharePoint drin, noch bedient Teams das. Aber das war das Versprechen von der Ignite, dass sie das in alle Produkte einbauen werden. Mal gucken, wie schnell das kommt. Und dann siehst du diesen gesamten Index. Und das ist das Schöne. Es ist die Microsoft Search. Und das ist wieder was, wo du meine Historie ansprichst. Du konntest schon immer im Search Center sowas wie Best Bets konfigurieren. Das heißt, du weißt genau, wenn es um die Urlaubsregelung geht, wo muss ich meinen Urlaub eintragen? Da gibt es einen KB-Artikel, aber die Leute suchen immer nicht nach Urlaubsantrag, sondern die suchen einfach nach Vacation, warum auch immer. Und dann sagst du halt, hey, das kann ich lösen, indem ich dieses als Best Bet nehme und ich weiß, das suchen die Leute, sie kommen aber nie dahin, wo sie hinwollen. Also hinterlege ich das und kann den Leuten anzeigen, hey, du hast zwar nach Vacation gesucht, aber eigentlich meinst du den Urlaubsantrag 4780, den findest du an dieser Stelle und kannst dann direkt hin und du musst nicht überlegen, wo würdest du denn sowas dann suchen? Also würdest du jetzt OVA aufmachen, um das oben einzugeben? Würdest du SharePoint aufmachen, um das einzugeben, um in der Hoffnung irgendeine Nachricht, News, die gepostet wurde, im CMS, Intranet zu finden? Würdest du hoffen, dass es vielleicht per Teams announced wurde und du in Teams reingehst? Das ist korrekt verstanden. Microsoft Search, dieser allumfassende Index, Delve ist das, was heute am nächsten rankommt, weil wir da, ich glaube, sogar Yammer noch mit drin haben. Das ist so der Ansatz. Das Coole ist quasi, dass du jetzt quasi mit Microsoft Search, das muss man enablen, dann kann ich dort tatsächlich Fragen, Antworten machen, um das quasi noch Daten dort einzustreuen.
Also was wird denn jetzt alles unified? Ich zähle jetzt nochmal die Quellen zusammen, die mir so in den Kopf kommen. Ich habe einmal Exchange, ich habe SharePoint, um es mal ganz allgemein zu sagen. Ich habe von mir aus auch noch Teams, obwohl sich das überschneidet, aber ich gehe jetzt mal vom Client aus, ja, von der Suche im Client. Dann habe ich meinetwegen noch Internet, was du jetzt noch angesprochen hast, und ich habe die Windows-Suche, wenn ich das Startmenü aufmache. Wird das alles unified werden?
Genau, also das Ziel ist quasi, die Quellen zu haben, und du hast sie fast alle genannt, und Teams macht Sinn, weil es passieren ja Konversationen in Teams, die sonst nirgends existent sind. Und ich glaube, da bemüht sich Microsoft dem Trick, dass es das Zeug ja quasi in die Exchange-Mailbox reinschmeißt und wahrscheinlich auch dadurch eine Indizierung bekommt. Und die Daten sind sowieso um SharePoint. Das heißt, ja, das geht um Teams, es geht um Exchange, es geht um SharePoint. Das habe ich mir aufgeschrieben, Personen werden gefunden, dein Adressbuch. Dein lokaler Index wird da nicht reinwandern. Ne? Das heißt, dein lokaler PC, aber wir wissen alle, lokal wirst du nichts mehr haben. Das ist alles in der Cloud.
Das ist nicht das Problem. Genau. Mich interessiert eher, dass ich das mit die Windows-Taste drücken kann und da auf die gleiche Suche zugreifen kann wie überall anders.
Exakt, ist ja heute schon so. Wenn ich hier drauf drücke, tatsächlich in der Windows-Taste und dann anfangen zu suchen, dann ist es so, dass es ja schon oben verschiedene Reiter gibt. Ich habe jetzt 18.09 hier, das heißt, es kommt eine Suche über All, Apps, Documents, E-Mail, Web, More. Mhm. Und aufgegliedert ist es dann quasi auch als Best Match. Da finde ich nämlich dann eben auch was ist denn so der Beste. Und mein Verständnis ist quasi, dass sie genau dort rein wollen. Das heißt, sie wollen das machen. Sie wollen das immer noch nutzen, um deinen lokalen PC zu durchsuchen. Aber sie wollen das machen. Ich habe das vorhin gezeigt, wenn du quasi irgendwie nach Guatemala suchst, heute schon im Windows drinne, dann bedient er sich Bing, findet den Wikipedia-Eintrag und macht tatsächlich eine super schöne Aufbereitung im Startmenü. Mhm. Also da sind wir weit weg von dem, wo wir mal früher waren. Und da soll das alles rein. Und dann sollst du quasi aus deinem Startmenü tatsächlich eben auch auf potenzielle Unternehmensdaten klicken können und dann findest du Teams, SharePoint, Yammer als ein Ding. Mhm. Regelmäßiges Problem, das ich immer wieder Stand heute schon drüber nachdenke. Irgendjemand hat mir das erzählt, wo war denn das? Dann suchst du in Yammer, dann merkst du, warte mal, ich glaube, das haben wir in der CloudForce-Gruppe besprochen, also suchst du mal durch Teams durch und sagst, ist auch nicht. Und am Ende merkst du, okay, da hat jemand traditionell eine Mail geschickt und es war tatsächlich eine Mail-Konfiguration. Mhm. Dafür müssen wir ja rein theoretisch weg.
Also, wir hören schon, wie oft in der IT, alles wird gut.
Alles wird gut. Ich glaube es nicht. Also, ich glaube, dass die Federated Search eine gute Sache ist. Es ist wie immer wieder Adaption. Werden die Leute das machen? Wer benutzt heute das Startmenü von Windows zum Suchen? Ja? Ich glaube einfach wenige. Ja, das machen einfach wenige. Deswegen habe ich auch angefangen mit, wer nutzt Bing? Entschuldigung, außer mir? Ja? Gibt es eine Handvoll Leute, Microsoft-Mitarbeiter, die gezwungen werden? Nee, so schlimm ist auch nicht mehr. Nutzt halt einfach keiner Bing. Ja, und als Unternehmen, weiß ich ja nicht, würdest du das nicht machen? Ich weiß nicht, ob das Unternehmen als Startseite, Standard-Suchcenter, weiß nicht, wie viele die MSN-Startseite umkonfigurieren. Das passiert mir immer wieder, dass ich teilweise irgendwo hinkomme und das ist die MSN-Startseite da. MSN, der Nachrichtenportal. Es verwendet halt keiner Bing. Deswegen glaube ich, dass der Part nicht so gut ist. Over diese Suchbox da oben, wenn sie das integriert, dann hat das trotzdem einen Mehrwert, wenn die Leute suchen.
Ja gut, also wenn die Ergebnisse gut sind und wenn die Suche überall das Gleiche bringt, das heißt also, egal ob ich in Teams suche oder ob ich in OWA suche oder ob ich in Windows suche und die Ergebnisse sind dieselben, dann ist es schon ein Mehrwert, finde ich.
Ich glaube ja nicht, dass die Leute Vertrauen darin haben, könnte da jetzt einen meiner Chefs zitieren, der was über SharePoint sagt und die Suche, das war schon immer scheiße, das wird immer scheiße bleiben. Also erstmal ist viel verbrannte Erde und das könnte man über die Leute dahin zu führen, aber wir führen Windows 10 ein, Teams ein. Diesen Change dahin, das wird lange dauern. Vielleicht, wenn wir das in 10 Jahren noch machen, haben wir es vielleicht geschafft, aber das wird, glaube ich, noch eine längere Journey, dass die Leute akzeptieren, dass Suche ein valides Element ist, an Dinge ranzukommen.
Also ich habe es öfters schon erwähnt, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal erwähnt habe, aber meine Erfahrungen mit der Delph-Suche sind durchaus positiv. Wenn ich tatsächlich nicht weiß, wo ich irgendwo ein Dokument gesehen habe, in welcher Quelle, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das mit Delph relativ schnell finde, sehr hoch.
Genau, plus in Zukunft musst du dich nicht nach Delph begeben, um es zu finden, und das ist der Vorteil. Und deswegen, ich sage ja, es gibt Leute, die das Konzept, glaube ich, grundsätzlich verstanden haben, die davon auch profitieren werden. Da bin ich fest überzeugt. Nur, das wird halt nicht der nächste Heilsbringer, um alles aufzulösen und diesen Index zusammenzufassen und ihn tatsächlich mal konsequent in die Produkte einzuintegrieren, ist eine gute Sache. Ob deswegen am Ende alle Bing verwenden, ist was anderes. Schauen wir mal.
Gut. Ich glaube, damit haben wir beide Themen zumindest für unser Format hier ausreichend durchdiskutiert. Hat uns gefreut, dass ihr uns wieder zugehört habt. Würde uns noch mehr freuen, wenn ihr uns gut bewertet, auf welcher Plattform ihr uns auch immer hört. Gebt uns 5 Sterne, wie Marco immer sagt. Meldet euch auch gerne bei uns. Twittert uns an. Marco hat das Twitter-Handle Hairless, wie heißt es genau?
Hairless Cloud.
Hairless Cloud, genau. Nee.
Twitter-Handle dürfen nicht so lange sein.
Genau, Hairless Cloud enabled über Twitter oder auch über unsere persönlichen Twitter-Accounts. Findet ihr alles auf unserer Webseite hairlessinthecloud.com. Wir freuen uns über Feedback, über Anregungen. Vielen Dank erstmal und schönes Wochenende.
Wir nehmen das auch in die Shownotes diesmal mit auf. Nächstes Mal, wie gesagt, wir packen die Mail, wir teilen sie euch mit, aber habt dann vergessen eigentlich über wie. Von daher, Shownotes angucken dürft ihr sich diesmal vielleicht dann auch orientieren.
Alles klar.
Ciao.